Herzlich willkommen zu den Tennisproleten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und uns wieder hört. Und herzlich willkommen, Henrike.
Hi, Tobi. Ganz ungewohnt jetzt hier mit dir als Einleitung. Hatten wir ja länger nicht, aber mich freut's.
Hatten wir länger nicht. Und sag mal, vorneweg Frage, geht's bei dir schon raus an die frische Luft zum Tennisspielen oder musst du noch drinnen sitzen?
Nee, man kann schon draußen spielen.
Wirklich?
Ja, boah, auch schon eine ganze Weile. Geil. Für mich startet es morgen. Es ist zwar ein bisschen kühl in Köln, aber wie überall in Deutschland gilt, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Insofern werden dann die langen Hosen angezogen. Und wenn man sich bewegt, ist das Wetterproblem ja oft nicht mehr so groß. Doch, aber bei uns kann man schon eine Weile draußen spielen. Wir hatten auch zwischendrin echt schon richtig schöne Tage.
Herrlich.
Insofern. Und in dem Club, in dem ich spiele, beziehungsweise auf der Anlage, ist kein richtiger Club, der ist sowieso mit der Frühste, der anfängt. Und wenn du da einer von den ganz Harten bist, kannst du auch sehr früh starten. Mhm. Sobald die Plätze gebaut, also es hängt ja ein bisschen damit zusammen, wie das Wetter ist und wie der Boden beschaffen ist. Ne? Weil ja, wenn der Boden noch gefroren ist, kannst du halt auch nicht viel tun. Aber sobald das stabil möglich ist, geht's los.
Herrlich, Mensch. Da wünsche ich dir viel Spaß morgen.
Danke, danke.
Bei der Eröffnung der Freiblattsaison. Ich bin am Überlegen, mit was wir eröffnen heute, ob wir direkt mit dem wunderschönen Freiplatz Open Air Turnier in Monte Carlo beginnen oder kurz darauf eingehen, und ich entscheide das jetzt einfach mal, dass wir A, geloben, unsere Mikrofonproblematik besser in den Griff zu kriegen. Da gab es vollkommen zu Recht Beschwerden, wobei wir, oder in dem Fall ich, gar nicht weiß, woran es genau liegt, denn wir haben am eigentlichen Setting nichts verändert seit über 6 Jahren. Vielleicht liegt es da dran, nein, mit einem vernünftigen Außenmikrofon und einem Kopfhörer aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob es, keine Ahnung, bei der Übertragung der Tonspur ein Problem gab. Wie auch immer, ist auch, soll nicht euer Problem sein. Euer Problem ist, dass der Hörgenuss dadurch massiv beeinträchtigt wird, und wir müssen uns sowas genauer angucken, soll natürlich nicht vorkommen, deswegen an dieser Stelle erstmal Entschuldigung dafür, und ja, wir geloben Besserung. Und dann, Henrike, hat uns ein Hörer geschrieben, es war so kurz, aber ich krieg's trotzdem nicht ganz auf die Reihe, ach genau, dass es unterirdisch ist, was wir hier abziehen. Also Kritik trifft natürlich, Kritik ist aber natürlich auch gut, weil man, wenn man der sich stellt, und wir fordern die ja auch immer ein von euch, dann kann man gucken, dass man Dinge besser macht oder verändert. Nur ich konnte nicht so richtig was mit anfangen. Also Daniel fragte vollkommen, oder hast du gefragt, was wir abgezogen haben? Ich wusste es nicht genau.
Ja,
aber
ich
du weißt das auch nicht, du hast den Kommentar nicht geschrieben.
Nee, ich kommentiere sowas selten unter meinen eigenen Podcast. Ja, aber du hast es schon richtig gesagt. Wir sind ja kritikfähig. Zumindest ist das mein Eindruck, und das möchten wir auch sein. Und natürlich jede Kritik in Form von, da läuft was nicht, wenn die ankommt, ist natürlich immer erstmal unangenehm. Ich glaube, da würde ich jetzt, zumindest für mich kann ich sagen, das ist dann im ersten Moment immer so mal, weil auch wenn das hier ein reines Spaßprojekt ist, uns das natürlich wichtig ist. Man macht sich die Arbeit ja nicht dafür, dass es dann irgendwie doof ist. Das ist ja schon der Anspruch. Aber ich gebe auch zu, dass man sich dann natürlich wünscht, wenn Kritik ankommt, dass dann schon der Ton passt. Passt jetzt gerade zur ersten Anmerkung mit den Kopfhörern oder dem
Hab
Mikro.
Ich wohl verstanden. Es ging ja um meinen Ton. Ja.
Es ging um deinen Ton. Wobei ich sagen muss, das ist immer ein bisschen schräg, weil ich habe hier halt so ein Außenmikro und gute Kopfhörer, und ich habe kein Tonproblem, wenn ich dich höre. Ne? Ja. Das ist manchmal so eine Sache. Wir hören das anders, als es dann wahrscheinlich später kommt. Und natürlich hört man mal durch so Folgen durch, auch zur Qualitätskontrolle. Aber irgendwie ist es mir persönlich nie so extrem aufgefallen. umso besser halt, das dann auch mal gespiegelt zu bekommen.
Ja.
Ja, und bezüglich dessen, was unterirdisch ist, ist natürlich ein bisschen zu einem gewissen Grad eine Geschmacksfrage, ne? Was findet man unterirdisch und was nicht? Also ich würde auch so manche Eurosport-Kommentarrunde zu einem Match als ungenießbar definieren, aber das ist dann auch wieder Geschmacksfrage. Da würde ich jetzt aber auch nie auf die Idee kommen, zu Eurosport zu schreiben, was ihr da abzieht, ist unterirdisch, weil wenn man Kritik äußert, und wie gesagt, wir möchten ja, dass ihr das tut, egal in welche Richtung, dann wäre es schon gut, wenn er dazu schreibt, was genau das Problem ist. Weil wir haben natürlich schon den Wunsch und auch den Anspruch, das Programm hier auch an euch auszurichten und Dinge, die ihr unangenehm findet oder unpassend, im Rahmen der Möglichkeit. Ich meine, wir haben hier natürlich sowas wie künstlerische Freiheit und es muss uns ja auch Spaß machen und wir haben unseren Stil. Und manchmal passen dann einfach Hörer und Sprecher nicht zusammen. Das muss man auch akzeptieren. Aber wenn es halt wirklich Dinge sind, die objektiv schlecht sind oder wo man sagen kann, ja, da kann ich den Schritt zur Veränderung gehen, sind wir die Letzten, die das nicht machen. Insofern wäre jetzt von meiner Seite, und du musst entscheiden, ob du mir da zustimmst, der Aufruf, wenn Kritik, dann bitte ein bisschen konkreter, dass wir wissen, was genau das Problem ist.
Ja, stimme ich dir 100% zu. Von meiner Gefühlswelt war oder ist es so, dass es mich halt auch etwas verunsichert hatte, weil ich jetzt gar nicht weiß, das kann natürlich auch sein, dass dieser Kommentar, und dann machen wir die Kiste auch gleich zu, ja, aber kann natürlich sein, dass dieser Kommentar sich ebenfalls auf die Audioqualität bezogen hat, dann Haken hinter und wie gesagt, das müssen wir irgendwie gucken, wie wir das Problem in den Griff kriegen und dass das nicht wieder vorkommt, aber wenn es eben was anderes ist, dann hat es mich insofern schon verunsichert, weil wie du sagst, das ist so unsere Leidenschaft, was wir hier tun, unser Herzensprojekt. Das ist ja längst kein Projekt mehr, sondern es ist einfach Teil unseres Lebens von uns dreien. Und das nimmt schon einen wichtigen Platz ein und man gibt sich Mühe. Wobei Mühe klingt immer so so unfroh. Also uns macht das nach wie vor eine Menge Spaß. Aber, und auch wenn es nur ein Kommentar ist, aber mich hat er etwas verunsichert und deswegen habe ich gedacht, kann man das durchaus hier in der Sendung einmal ansprechen. Und wenn der oder diejenige da nochmal konkreter drauf eingehen möchte, dann würden wir uns wirklich drüber freuen. Ihr könnt uns auf allen Plattformen, in dem Fall ging es hier, glaube ich, über eine Podcast-Plattform als Kommentar unter der Folge. Ihr könnt uns über Insta, über Direct Message anschreiben, wenn ihr das nicht öffentlich machen wollt. Also es geht natürlich auch immer so eine Direktnachricht oder ganz oldschool an kontakt@tennisproleten.de. Mich würde es freuen, weil wir dann einen kleinen Anhaltspunkt haben, was wir drei oder Einzelne von uns besser machen können. Mm. Na? So, das musste mal raus.
Da geht es doch gleich besser weiter. Jetzt geht's nur noch viel Qualitätscontent.
Ja, geht es gleich besser weiter. Wobei, mein kurzer Vorschlag wäre, bevor wir dann, ja, ich will die ganze Zeit sagen, meine Güte, also wenn du immer auf diesen Kameraschwenk guckst bei Monte Carlo, ja, und dann siehst du das Mittelmeer, da geht einem das Herz auf. Aber lass uns einmal kurz, bevor wir über Monte Carlo sprechen, wenigstens nur kurz erwähnen, dass wir beide den deutschen Tennisdamen heute am Samstag gegen Litauen die Daumen drücken, dass wenigstens der Abstieg in die, was ist es dann, Bezirksliga im Welttennis verhindert wird. Denn die haben sich diese Woche beim Billie Jean King Cup, wobei muss man ja sagen, das ist ja nicht die Finalrunde, man muss sagen, in der zweiten Liga des Billie Jean King Cup, nicht gerade mit Ruhm bekleckert.
Nee, kann man nicht sagen. Wobei, so fair muss man auch sein, es war jetzt auch nicht so ein komplettes, also ergebnismäßig dann immer nicht so ganz katastrophal, so 1-1 oder so. Aber sie haben sich schwer getan. Also wir sind Group One Europe Africa und da ist zurzeit eins von diesen gesammelten Turnieren, wo sozusagen alle an einen Ort reisen und dann wird im Round-Robin-System jeder gegen jeden so ungefähr. Und da mussten die deutschen Damen inzwischen gegen Dänemark, Schweden und Portugal ran. Dänemark hat man noch mit 2-0 besiegt. Gegen Schweden und Portugal dann jeweils mit 1-2 verloren. Und somit ist jetzt, wie du sagtest, gegen Litauen das Eisen ganz heiß. Weil wenn wir da nicht gewinnen, steigen wir weiter ab. Und ich muss zugeben, ich habe davon wenig gesehen, im Sinne von, wie war die Spielqualität. Aber ich muss sagen, die Ergebnisse haben mich durchaus auch ein bisschen erschreckt, weil ich weder Schweden noch Portugal jetzt besonders stark auf dem Schirm hatte. Wie gesagt, ich möchte da fair genug bleiben und auch erwähnen, dass jetzt die Ergebnisse, also die Niederlagen, nicht drückend groß waren, aber es ändert ja nichts daran, dass es Niederlagen sind. Und somit, ja, wir jetzt im deutschen Damentennis, ich glaube, so fair muss man sein, schon anfangen, ein kleines, zumindest mal ein kleines Prestigeproblem zu kriegen.
Ja, total. Also die Gegnerinnen, insbesondere bei Portugal und Schweden, die spielen alle so zwischen Rang 180 und Rang 280 oder irgendwie sowas in der Welt. Also weiß Gott, keine Überspielerinnen. Auf der anderen Seite, klingt jetzt vielleicht hart, muss man sagen, haben wir die eben jetzt bei dieser Ausgabe des Billie Jean King Cup in dieser Gruppe bei den Deutschen auch nicht gehabt. Eva Lüss war verletzt und insofern durften eben andere ran. Wer das Ganze, ich glaube, fürs Tennismagazin analysiert hat, oder zumindest war sie dort doch etwas ausführlicher zitiert, war Claudia Kode-Kilsch und die hat es im Grunde genommen auf den Punkt gebracht, die sagt, wenn du halt kein Doppel spielen kannst, also es ist jetzt paraphrasiert, aber sie sagt, wenn du kein Doppel spielen kannst, dann kannst du so einen Teamwettbewerb eben auch nicht gewinnen. Und das muss ziemlich ziemlich schlecht gewesen sein. Sie meinte, dass das schon drastisch wäre zu sehen, dass du zwei Spielerinnen auf dem Platz hast, die überhaupt nicht wissen, was sie beim Doppel zu tun haben. Und gleichzeitig sagt sie, aber wenn sowas heutzutage nicht mehr trainiert wird, dann kannst du es auch von den Spielerinnen nicht verlangen. Ja, also da schließt sich dann irgendwo der Kreis. Auf der anderen Seite kann man sagen, bei Portugal und bei Schweden steht ja jetzt auch nicht das Weltklasse-Doppel auf der anderen Seite gegenüber. Vielleicht wissen die auch nicht, wie man Doppel spielt und dann war es Not gegen Elend, I don't know. Aber das ist natürlich schon richtig, die Punkte, die sie macht. Sagt sie, du hast den Eindruck, die Spielerinnen haben von einer simplen Doppeltaktik keinerlei Ahnung. Sie wissen nicht, wann sie ans Netz vorkommen müssen, in welcher Geschwindigkeit das vonstatten zu gehen hat, wie man gewisse Formationen spielt. Und klar, woher soll es kommen, wenn du das nicht trainierst? Ja. Hart.
Ja, es ist auch schwierig. Ich meine, die Doppel waren jetzt einmal Nomano Akugue und Tessa Brockmann und das andere war, glaube ich, Ella Seidel und auch Tessa Brockmann, sage ich jetzt nicht, um die irgendwie an den Pranger zu stellen, aber das sind natürlich beides auch keine Doppel, wo ich jetzt in Erinnerung hätte, dass die öfter mal zusammengespielt haben. Ich meine, gut, du kannst nur das nehmen, was da ist. Es ist natürlich schade, wenn du irgendwie siehst, dass da die scheinbar das Doppelgefühl so ein bisschen verloren geht. Andererseits finde ich es auch irgendwie, gerade wenn ich so drüber nachdenke, spannend, weil wir sind ja durchaus, würde ich sagen, Freunde des Doppels, also zumindest für mich. Und hier hat man natürlich mal gesehen, wie wichtig das Doppel nach wie vor sein kann. Halt gerade auch in diesen Round-Robin-Systemen und gerade dann auch im Sinne von diesen Nationenwettbewerben. Insofern kann das ja vielleicht dann auch mal als Lesson Learned der Aufruf sein, wieder dem Doppel mehr Liebe zu schenken und da dann vielleicht doch auch wieder intensiver reinzugehen, weil, wie gesagt, im Einzel sind wir eigentlich gar nicht so schlecht gewesen. Ne? Da haben sowohl Nomanoa Akogwe als auch Eda Seidel beide jetzt mehr Spiele gewonnen als verloren, wenn ich das richtig zusammenkriege. Es ist halt am Doppel gescheitert am Ende. Ne? Gegen Dänemark mussten wir gar nicht ran, weil wir da schon 2-0 geführt hatten dann. Aber bei den anderen beiden muss man ganz klar sagen, es hat daran gescheitert. Es ist daran gescheitert. So wird ein Satz draus.
Ja, genau so ist es. Und ich habe, während du das gesagt hast, mal ganz kurz hier eine meiner Tennisseiten aufgerufen. Und natürlich kannst du hingehen, kannst sagen, ja, aber wir haben doch gute Doppelspielerinnen. Und klar, wenn dann Laura Siegemund und so denkst, natürlich haben wir die. Und auf der anderen Seite ist es ja richtig, in dem Fall von Torben Belz als Trainer, hier jetzt den Umbruch einzuleiten und insofern die Jungen an diesen Mannschaftswettbewerb, an den wichtigsten Mannschaftswettbewerb im Damentennis ranzuführen. Aber wenn das ein bisschen so ist, und so klingt es zumindest gerade, wenn wir uns beide unterhalten und wir interpretieren das da so ein bisschen rein, wenn es natürlich so ist, dass du Doppel immer nur übst, wenn du zum Billie Jean King Cup fährst und ansonsten nicht. Höchstens du spielst vielleicht noch irgendwo in der Damenbundesliga oder so, dann vielleicht, ja. Dann reicht das halt, dann reicht das nicht. Ich wollte jetzt sagen, auf dem Niveau nicht, aber auch hier wiederum, meine Güte, auf der anderen Seite stehen auch nur zwei Portugiesinnen oder zwei Schweden. Sei es drum, drücken wir den deutschen Damen die Daumen, dass zumindest also dieser Verbleib in der zweiten Liga des Welttennis erhalten bleibt, indem sie heute die Aufgabe gegen Litauen lösen. Wer, und das wollte ich eigentlich nachgucken, da komme ich jetzt aber jetzt nicht so schnell drauf, das ist nur so eine gefühlte Wahrheit oder eine Beobachtung, weil wir es gerade vom Doppel haben, wer ja doch in schönen, regelmäßigen Auftritten im Doppel immer mal wieder antritt, ist Alexander Zverev. Ja. Ich wollte das mal nachgucken, wie häufig, aber er macht das ja gerne, dass er mit dem Melo da zusammen im Doppel antritt. Und ich meine, dass er auch in Monte Carlo zumindest die erste Runde oder sowas gespielt hat.
Ja, hat er. Genau. Sie haben sie auch gewonnen. Siehst du mal. Ich weiß aber nicht, wie es weitergegangen ist.
Ja, ist in dem Sinne auch egal, nur ich beobachte das immer wieder und ich finde das eine gute Geschichte, weil abgesehen davon, dass es ihm wahrscheinlich mit seinem Kumpel Spaß macht, da immer nochmal anzutreten und es natürlich für die Zuschauer bei so einem Turnier immer auch schön ist, wenn ein, zwei, drei Top-Einzelspieler auch im Doppel antreten, glaube ich, dass das nicht nur trainiert, ja, für einen Davis Cup oder so, wobei wir da natürlich doppelt besser besetzt sind, aber auch für dein sonstiges Spiel, ja, Volley-Spiel und alles, ist es doch super, doppelt zu spielen. Also hier der große Aufruf an alle, spielt doppelt.
Ne? Ich hab dieses Jahr mal nachgeguckt, also er ist laut ATP-Website, das ist natürlich immer nie das Live-Ranking, Year-to-Date-Rank fürs Doppel ist 145.
Das ist also schwach, so Mensch.
Ja, aber für jemanden, der das selten spielt, Year-to-Date hat er eine 4-2-Bilanz, also 4 Siege, 2 Niederlagen. Gespielt hat er im Doppel in Acapulco. Stimmt, da haben sie doch einen Titel geholt. Stimmt, deswegen ist er so gut, auch im Ranking. Da hat er noch mit Melo den Titel geholt in Acapulco.
Siehst du mal. Und dann in Indian Wells haben sie gespielt,
meine in ich. In Indian Wells haben sie dann gegen Ogier Aliassime und Korda verloren. Mhm. Beim Masters in Miami gegen King und Pierce. Und jetzt in Monte Carlo Masters. Guck ich mal nach, wie es sieht, wie da war mit dem Herrendoppel. Da haben sie, glaube ich, die erste Runde noch gewonnen. Und dann, jetzt muss ich mal zurückgehen. Genau, Dann haben sie im Achtelfinale gegen Sebastos und Granollers verloren. Kann man das verlieren. Kann dir passieren. Ja, das war auch das verlieren. Nummer 1 Doppel. Ja. Wie gesagt, die erste Runde haben sie noch gewonnen, danach haben sie verloren. Aber erfreulicherweise ist, dass im Halbfinale Kevin Kravitz und Tim Pütz stehen.
Schön.
Da hatten ja, ich glaube, das waren Daniel und ich, so ja. Ein bisschen Manöverkritik geäußert.
Sie ist direkt angekommen. Vor 3 Wochen oder sowas war das. Das habe ich gehört, als ich noch unterwegs war.
Sie ist direkt angekommen, hat direkt ja. Wirkung gezeigt.
Ja. Ja, weil ihr wart natürlich auch sehr konkret. Wobei ich war etwas erstaunt, als ich gehört habe, weil ich dachte so, boah, hey, ihr rechnet ganz schön ab mit denen, so nach dem Motto, die liefern hier nicht. Aber sie scheinen es gehört zu haben und haben Besserungen gelobt und jetzt performen sie.
Ja. Es ging ja auch tatsächlich mehr darum, ich will ja auch gar nicht schlecht reden im Sinne von, die sind ein schlechtes Doppel, sind die überhaupt nicht. Aber es ging tatsächlich mehr um die Fragestellung, ob sie ihren eigenen Anspruch auch erfüllt haben. Ne? Im Sinne von, ob sie das, was sie erreichen wollten, erreicht haben. Mhm. Weil ich hatte schon das Gefühl, dass damals der Anspruch höher war als das, was es dann am Ende gegeben hat. Aber wie jetzt auch mit der Kritik an den Damen beim Billie Jean King Cup, ich möchte das A nie als persönliche Kritik, also an der Person selber verstanden wissen. Das sind alles Menschen wie du und ich mit Emotionen und einem Leben drumherum und die im Gegensatz zu uns natürlich den Nachteil haben, in einer Form in der Öffentlichkeit zu stehen, wo dann einfach der Anspruch größer ist und auch die Menge der Leute, die da eine Meinung zu haben. Und letzten Endes ist das, was wir tun, natürlich auch nur eine Meinung, die wir vertreten und die kann auch falsch sein. Wir versuchen sie natürlich irgendwie zu balancieren und fair sein. Insofern auch hier nochmal eingeworfen, das ist keine persönliche Kritik und das ist auch, soll auch nicht den Eindruck erwecken, ich weiß es besser, um Gottes Willen. Ich kann keinen von denen was zum Tennis erzählen oder was vormachen, natürlich nicht. Es sind einfach Fragen, die aufkommen, wenn man sich mit dem länger beschäftigt. Ne? Insofern ist es umso schöner, dass sie jetzt im Halbfinale stehen. Und, weil wir jetzt gerade Alexander Zverev erwähnt haben, der steht auch im Halbfinale.
Ja,
läuft.
Eine, wie ich finde, wirklich gute Woche gespielt. Du sagtest vorhin, ja, er hat schon ein bisschen kämpfen müssen auch, aber ja, gut, Mai, gehört das nicht dazu, dass man auch mal über 3 Sätze gehen muss und enge Spiele gewinnen muss und so. Aber ich fand beispielsweise gerade das Match gegen Fonseca, das fand ich schon gut. Und ich finde, was du da einfach auch siehst, ist jetzt in seinem Alter die unglaubliche Erfahrung, die er dann auch hat in so einem Match gegen einen halt deutlich jüngeren von Fonseca. Und da hat man schon gesehen, was dem einen noch fehlt, ja, um ganz, ganz, ganz groß rauszukommen. Ist eben ein bisschen mehr Erfahrung, weil er nicht der Überspieler ist, also von Fonseca, wie jetzt beispielsweise Alcaraz und Sinner, zu den beiden wird sicherlich gleich noch kommen, aber sicherlich ein sehr guter. Aber da ist einfach Zverev und dann vor allen Dingen natürlich auch auf Sand, ja, in Kombination, da ist er echt eine Größe inzwischen, muss man sagen, hochachtungsvoll.
Absolut. Und er hat in Monte Carlo schon auch, finde ich, doch nochmal gezeigt, dass er gerade doch wieder sehr viel Biss hat. Und ich auch das Gefühl habe, von dem, was ich gesehen habe, dass er versucht, aggressiv zu bleiben und Druck auszuüben, also wirklich auch konsequent. Weil du musst ja mal überlegen, das erste Match gegen Garin, da lag er ja im dritten Satz schon 0-4 hinten und hat dann das Feld doch noch mal von hinten aufgerollt, um dann mit 7-5 zu gewinnen. Also das hätte recht schnell auch anders sein können. Und vor allen Dingen gerade im Spiel zum 7-5 hatte er dann auch noch mal 3 Breakbälle gegen sich, bevor er dann den Sack zugemacht hat. Also insofern kann man da schon sagen, dass ja, es ist normal, sich durchbeißen zu müssen. Natürlich, gerade auf Sand, gerade wenn du auch die ersten Matches wieder auf Sand spielst, weil es ist halt doch eine andere Art von Spiel. Und da, finde ich, hat er schon gezeigt, oder es hat mich für ihn gefreut, dass er da halt dann auch offensichtlich mental drin geblieben ist. Mhm. Danach gegen Siso Bergs war es dann recht deutlich mit 6-2, 7-5. Und dann jetzt wieder gegen Fonseca. Da hat er den zweiten Satz dann im Tiebreak verloren, dann aber die Kurve gekriegt. Und gegen Fonseca, also ich meine, das war zwar ganz früh im Match, aber dieser eine Passierball, der dann auch zu Recht auf den Social-Media-Kanälen ATP, Tennis-TV und weiß der Geier was breitgetreten wurde, der war schon ganz nett. Und ich fand, das, was ich gesehen habe, Monte Carlo ist ja auch recht bouncy. Ne? Das liegt halt auch daran, wo Monte Carlo liegt. Ne? Also so von den Höhenmetern oder so. Da hatte ich schon das Gefühl, dass er trotz dessen, dass der Ball dann sehr hoch ist, echt versucht, an der Linie zu bleiben und auch selber an die Linie zu gehen. Ne? Mhm. Also es fand ich schon, das, was ich gesehen habe, recht deutlich. Das kann natürlich sein, dass es genau die Ausschnitte waren und alle andere Rest dann wieder, weiß ich nicht. Aber du hast ja mehr gesehen. Zumindest habe ich den Eindruck gehabt, dass er da schon versucht, das als so Grundstein seines Matches zu halten.
Also du hast das perfekt analysiert und zusammengefasst. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Genau das. Über die gesamte Woche. Und ich glaube, was so ein bisschen anders ist, als, sage ich mal, noch vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr ist, dass man das Gefühl hat, dass er es nicht nur probiert, sondern dass es auch umgesetzt bekommt, eine Veränderung in seinem Spiel. Ich meine, seit 800 Jahren sagen alle, der muss doch aber. Ja, und er selber sagt, hat das auch immer mal gesagt, ja. Und man hatte in der Vergangenheit häufig das Gefühl, dass es nur beim Versuch bleibt, ja, und dann immer wieder so ein Zurückfallen, was ja ganz normal ist, Zurückfallen in alte Muster stattfand. Und jetzt ist es irgendwie, wie soll ich sagen, konsistenter oder fortgeführt. Also es ist so eine Linie drin. Es ist zu erkennen und eben nicht nur mal einmalig und phasenweise, sondern jetzt wirklich schon über nicht nur Monte Carlo, sondern über einen längeren Zeitraum. Und ich glaube, dass dieser Weg, ja, der Prozess, dem musst du vertrauen. Und dann kommen auch die Ergebnisse. Ja? Und damit sind wir beim Punkt, ja. So, wie sieht das jetzt gegen Sinner aus? Wenn ihr den Podcast hört, ist das Match schon durch. Und deswegen ist es müßig von uns beiden, jetzt das groß zu analysieren, weil es dann am Ende doch anders kommt irgendwie. Aber ich denke, ganz gleich, wie das Match heute gegen Sinner ausgeht, wenn du diesem Prozess vertraust und das durchziehst, dann kommen irgendwann die Ergebnisse und dann kommt irgendwann auch das Ergebnis gegen einen Sinner, gegen Alcaraz, der ihm sowieso etwas besser liegt als Sinner. Und wenn es nicht in Monte Carlo ist, dann ist es vielleicht in Madrid oder in Rom oder in Paris. Wir werden sehen, aber ich finde es, und das aus meinem Munde, ja, Zverev-Kritiker Nummer 2 vielleicht in Deutschland oder 3, keine Ahnung. Ich finde es gut zu sehen. Hm.
Ja. Ja, da hatte ich mit Daniel letztens drüber gesprochen, aber ich glaube, das war gar nicht in der Podcast-Folge selber, sondern das war in einem unserer Vor- oder Nachgespräche. Ich finde schon, dass er, Alexander Zverev, dieses Jahr auch emotional nochmal anders wirkt. Jo. Ich finde, er geht mit seinen Niederlagen anders um, als ich es gewöhnt bin. Ich meine, er ist natürlich in so manchem Interview immer noch so ein bisschen flapsig, aber ich glaube, das ist sein Stil. Aber ich habe alles in allem durchaus das Gefühl, dass er mit seiner Rolle und dieser Position, in der er sich befindet, dass er halt ja jetzt diese beiden Überflieger da vor der Nase hat und der Anspruch natürlich sehr groß ist an ihn, nicht nur von außen, sondern natürlich auch von innen. Ich denke, den hat er auch selber. Ich habe schon so den Eindruck, dass er damit inzwischen anders umgeht und irgendwie ein bisschen positiver, ein bisschen so hin zu dem, okay, was ziehe ich da jetzt draus fürs nächste Mal, um es besser zu machen. Da kriegt er jetzt natürlich heute gegen Jannik Sinner direkt mal den Test vor die Nase gesetzt. Also da können wir dann ja mal gucken, was da rauskommt. Aber ich habe schon alles in allem, besonders nach dem letzten Jahr war es ja, wo er da auch emotional mal so einen Absturz hatte, finde ich es natürlich gut und schön zu sehen für ihn, dass er sich da scheinbar auch wieder gefangen hat. Ne?
Naja, es ist schon vielfach gesagt, aber es unterstreicht es nochmal, er ist halt, wie ich finde, die ganz klare Nummer 3 ja, hinter den beiden. Ja. Und da ist schon auch dann einfach auch ein Abstand zu allen anderen, die ja zu den Nächsten, das schon. Also er ist wirklich eine sehr gute Nummer 3 und ich gebe dir recht so von der Einstellung und was er da so verkörpert in diesem Jahr. Es ist so eine Art, ich empfinde so eine Art neuer Realismus. Also vielleicht wirklich.
Ich weiß, was du meinst.
Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob er sich, also ich an seiner Stelle hätte mir das angeguckt und hätte gesagt, also pass mal auf, wenn es mit rechten Dingen zugeht, dann haben wir da jetzt zwei, die, wenn die nicht verletzt sind, gewinnen halt leider Gottes grundsätzlich erstmal alles. So, das ist erstmal gesetzt. So. Und dann gibt es aber natürlich trotzdem immer mal Tage oder Phasen, wo einer, zumindest einer von beiden, eben doch nicht alles gewinnt und mal schwächelt oder so. Und dann muss ich da sein als die Nummer 3, ja, als die unumstrittene Nummer 3, weil jeden anderen aus dem Feld hinter mir kann ich und schlage ich auch regelmäßig. Und wer weiß, vielleicht tut sich dann an irgendeinem Tag, und letzten Endes reden wir über die 4 Grand Slam Turniere, vielleicht tut sich an irgendeinem Tag in 2026 oder in 2027 die Chance auf, dass einer von den beiden, keine Ahnung, mal irgendwie ein bisschen flau ist, ja, ein bisschen blass um die Nase. Ich möchte jetzt nicht sagen, sich verletzt, ja. Ich glaube, das hofft kein Sportler in dem Sinne. Du möchtest immer durch den Wettkampf gewinnen, ja. Aber nichtsdestotrotz, sozusagen vor diesem Realismus, sein eigenes Spiel weiterzuentwickeln und zu sagen, und für den Tag, ja, für den Moment, da muss ich da sein, da muss ich fit sein und da muss ich mein Spiel weiterentwickelt haben und dann kriege ich nochmal meine Chance.
Ja, und ist natürlich irgendwie doof, die stabile Nummer 3 zu sein, aber ja, alles aber in allem, muss ja man ändern. Sagen.
Also.
Ja, das und wie gesagt, er ist halt wirklich einer von diesen, wo man sagt, eigentlich ist er zu gut, um nicht wenigstens einen Grand Slam zu holen, ne, irgendwie. Und ich glaube, wenn er den holt, dann ist es auch für ihn okay, ne? Dann ist danach, was auch immer passiert, ob dann noch einer kommt oder nicht, dann ist auch durch mit der Nummer. Aber irgendwie, weißt du, denkst du, wenn er den nicht hat, irgendwann mal seine Karriere aufhört und den nicht gekriegt hat, dann wäre es schon irgendwie schade. Und da, finde ich, unterscheidet es ihn dann doch noch von anderen wie einen Ferrer oder so, der auch ein Top-Spieler war, verstehe mich nicht falsch, ne, und auch viel erreicht hat. Aber ich finde, gerade wenn du so andere siehst, wo du sagst, naja, denen fehlte für die Karriere nur noch der Grand Slam, finde ich, steht Alexander Zverev in der Qualität doch noch mal höher. Besonders wenn man ihn jetzt zum Beispiel mit einem Medvedev vergleicht, der in Monaco ja auch nicht so ganz ein gutes Turnier hatte, dann denke ich, es kann eigentlich irgendwie nicht sein. Aber gut.
Ja. Also
wir ändern es nicht mehr, fürchte ich.
Nee, aber er kann es ändern und damit auch auf Monte Carlo zurückzukommen. Wenn es ihm dort gelingen sollte, ich glaube auch ein Titel in Monte Carlo ist was super Schönes, ja. Wenn du den Pokal da mal hochhältst, ja. Ich meine, er hat Rom schon mehrfach gewonnen. Er hat auch Madrid, hat er auch schon mal gewonnen. Glauben wir mal nicht, dass es nicht noch Ziele gibt im Tennisleben von Alexander Zverev, die nicht außerhalb der Grand Slams liegen würden. Und dazu gehört sicherlich auch dazu, solche ja, prestigeträchtigen Titel wie den in Monte Carlo zu gewinnen. Ein anderer macht das Beste im Moment aus seinem Traumrun in Shanghai letztes Jahr, der Mastersieger von Shanghai, Herr Waschereau, seines Zeichens Monegasse, hat sich ja durch diesen Sieg in Shanghai einfach in eine Weltranglistenposition gebracht, die, wir erinnern uns an den guten Visa Karatsev, ja, Aslan Karatsev bei den Australian Open.
Weiß gar nicht, spielt er noch?
Ja, auf Challengern. Die es dir halt erlaubt, überall in den Hauptfeldern anzutreten, ohne Quali und mal wieder unter Beweis zu stellen, dass halt scheinbar die Leute bis runter zu 200, 250 in der Welt alle richtig gut Tennis spielen können. Du brauchst nur den Zugriff auf die Tröge. Ja? Man muss sie nur lassen. Ist es so einfach, ja. Henrike?
Nee, natürlich nicht. Weil sonst wäre ich auch schon längst unter den Top 100 der Damen, wenn das so einfach wäre. Natürlich nicht. Valentin. Ich meine, fange ich von vorne an. Du hast absolut recht. Also an so Leuten wie Valentin Waschereau und auch einem Aslan Karatsev sieht man einfach, dass auch eine Nummer 150 der Welt verdammt gut Tennis spielen kann. Mhm. Und daran sieht man natürlich auch in Teilen, gerade in der Weltranglisten weiter nach hinten, ist ja oft der Punkteunterschied auch nicht mehr so riesig. Ne? Können ja nie alle wie ein Alcaraz und ein Sinner da irgendwie mit gefühlt zwei Grand-Slam-Titeln Abstand punktemäßig nach vorne schweben, sondern da hinten ist natürlich die Dichte auch größer. Wo dich dann einmal so ein Run, wenn du dann wirklich eine gute Woche erwischt, und das hat Waschereau ja auf jeden Fall damals in Shanghai, dass dich das dann einfach auch nach vorne katapultiert. Mhm. Und dann siehst du natürlich auch, dass, wenn du dann mal vorne bist, du natürlich auch in andere Turniere reinkommst, dann vielleicht auch mal andere Setzungen hast, dann auch mal auf andere Leute in der ersten Runde triffst, dann eher mal gewinnst und dann natürlich auch direkt wieder mehr Punkte kriegst.
Ja, ja, das zumindest für ein Jahr lang ernährt sich
für ein Jahr,
das fast genau, von selbst. Ja.
Genau, weil er ja auch keine Punkte oder weniger, deutlich weniger Punkte zu verteidigen hat. Deswegen rutschst du dann aufgrund des Systems, so wie die Punkte zusammengezählt werden, natürlich enorm nach oben. Und für ihn ist das natürlich einfach super, dass er jetzt auch gerade bei seinem Heimturnier, ich meine, du musst dir mal vorstellen, er ist der erste Monegasse in der Open Era, der es beim Monte Carlo Masters, gut, das war damals noch kein Masters, aber der es in Monte Carlo ins Halbfinale gebracht hat. Ne? Und das ist dann natürlich auch für das Turnier selber nochmal eine ganz besondere Geschichte. Und für ihn ist es natürlich gut, dass er jetzt sich die Punkte holt, weil er dann natürlich, wenn es dann auf Shanghai wieder zuläuft und da die Punkte, die er hat, dann abgezogen werden, dass er dann natürlich den Ausgleich geschaffen hat. Ja. Ist natürlich zum Titel noch weit, aber ne, Kleinvieh macht auch Mist. Insofern.
Absolut. Und es kommen noch ein paar Turniere, wo er dank seines... Hallo Katze.
Ja.
Alles gut. Es kommen noch ein paar Turniere,
wo er dankt. Ich habe gerade auf Instagram gepostet, mal meine Lebensrealität, wenn ich hier Sachen aufnehme, weil die Katze hockt meistens auf mir drauf und hört immer brav mit. Insofern sind wir eigentlich schon vier Tennisproleten. Ja, und sie hat jetzt gerade ihre fünf Minuten Wahnsinn. Also wenn ihr jetzt im Hintergrund was hört, es tut mir leid, sowas kann man nicht abstellen. Na, das ist jetzt gratis on top.
Vielleicht ist die Valentin Waschereau-Fan, was ich sagen wollte. Er hat natürlich aufgrund seines Spiels und ja, sein Aufschlag ist ja schon nicht schlecht. Ja. Da kommen sicherlich noch ein
schon brutal hartes Spiel,
paar Chancen, wo er Punkte sammeln kann. Ich selber fremdel so ein bisschen mit ihm. Jetzt muss wieder das subjektive Tennisproletengehen da durchkommen. Ja, ich finde es manchmal schwierig, so von der Attitüde her. Es hat schon auch jetzt in Monte Carlo eine gewisse Theatralik, ein bisschen pathetisch, wie er das da alles angeht. Aber auf der anderen Seite, wer will es ihm verdenken? Es ist sein Heimat-Turnier. Insofern, ja. Aber es war das erste Mal gegen Hurkacz. Ey, ich war für Hubert, ja.
Ja, hör mal. Als das kam, haben Daniel und ich nicht...
Habt ihr geschluckt, oder?
haben wir schon ein bisschen geguckt und gedacht, was ist jetzt kaputt? Ich meine, Vacherot gegen Hurkacz, als ich das gesehen habe in der Ansetzung, das war halt schon flaggenmäßig ein totaler Abfuck, weil ja, die monegassische Flagge ist halt roter Streifen, weißer Streifen und die polnische weißer Streifen, roter Streifen. Und wenn du dann, so wie ich, dann noch den Day-Mode hast, also ich gucke das dann nicht mit schwarzem Hintergrund, sondern mit weißem, du kannst das ja inzwischen bei vielen Webseiten einstellen, dann ist ganz essig. Insofern war das dann für dich natürlich ausgesprochen unangenehm, weil du da zwei Spieler hattest, die aufeinandertreffen, wo du keinen Bock hast. Aber
come on. Wobei, ich habe mich selber...
Entschuldigung.
Nee, aber du hast recht.
Du hast das selber losgetreten. Ja. Insofern in dem Falle keine Gnade von meiner
Seite. Nein, total. Ich habe mich von mir selber erschrocken, dass ich mir dieses Spiel überhaupt angucke. Aber dann habe ich einen Gefallen dran gefunden, irgendwie plötzlich für Hubert Hurkacz zu sein. Aber es ging ja dann, wie gesagt, für den guten Vacherot aus am Ende. Und der hat schon da ein paar Dinger die Woche da gedreht und dann Kopf aus der Schlinge gezogen. Das muss man schon anerkennen. Ich werde die Sandblatt-Saison, die Außensaison, trotzdem ohne Nasenpflaster spielen, habe ich beschlossen.
Ja, bringt das was? Also ich kann mir das ehrlich gesagt auch nicht so ganz vorstellen. Nein. Aber gut, manchmal ist es ja auch nur Psychologie. Ne? Du fühlst, da klebt was und dann ist gut.
Nee, würde ich nie machen, ja, aber ich bin.
Ich zum Beispiel kann es nicht haben, wenn irgendwelche Bälle auf dem Platz rumliegen. Ne? Also mag ich nicht. Ich
muss die immer wegräumen. Also wer mag das schon?
Es gibt ja so ein paar Leute, die können das ignorieren, weißt du, wenn da so ein Ball im Netz liegt. Aber mich, hör mal.
Der Fokus.
Irre.
Ja, der Fokus geht weg. Kann ich gerade, also Lieblingssituation, du hast Aufschlag, erster Aufschlag, der geht ins Netz und der Ball rollt so, keine Ahnung, noch nicht mal so, dass er behindert, dass er dich behindern könnte, aber er rollt so 30 Zentimeter vom Netz, wo man ja viel sagen kann, ach komm, lass liegen, ich spiele weiter. Ja, kann ich die Uhr nachstellen, wenn ich den nicht wegnehme, ja?
Genau da läufst du rein.
Nee, ich mache einen Doppelfehler, weil mein Fokus auf den blöden Ball ist und nicht darauf, den anderen Ball übers Netz ins Feld zu spielen. Ne?
Ja, es ist für mich auch. Also ich kann das gar nicht haben. Also wenn das hinter mir liegt, ne, so dann hinten irgendwie an der Bande oder so, das ist dann egal. Aber auch da, wenn das dann zu weit im Feld liegt, ne, bin ich auch komplett abgelenkt. Ja.
Ich mache mir immer den Spaß umgekehrt, wenn mein Gegner den Ball nicht rausnimmt, dann versuche ich, wenn es die Situation erlaubt, den Ball dahin zu spielen, wo der Ball liegt.
Ja, siehst du mal, der hat schon Taktik
Guck mal. Jetzt zeige ich dir mal, was du davon hast, wenn du den Ball nicht rausnimmst.
Ach, hör mal. Ja, wie war das? Winning Ugly?
Eine Drecksau bin ich, ja.
Ja, aber hör mal. Ich meine, da stehen alles erwachsene Menschen auf dem Platz, normalerweise. Zumindest wenn wir von unseren Gegnern reden. Da ist jeder sich selbst der Nächste und muss jeder sehen, was er auf seiner, ihrer Hälfte macht. Und wenn du da die Kugel liegen lässt, ist es dein Problem.
So ist es. Henrike, wir gucken mal jetzt Halbfinale, Finale in Monte Carlo. In Linz wird auch noch gespielt, wie viele Bälle da weggeräumt werden oder ob doch einer liegen bleibt irgendwie. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Über Linz haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Entschuldigung. Haben wir jetzt die Damen gedisst? Nee, wir haben lange über den Billie Jean King Cup gesprochen.
Ja.
Aber auch nichts Gutes. Scheiße.
Nächste Woche. Es ist ja Porsche Tennis Grand Prix steht ja jetzt schön an. Ich glaube, da können wir bestimmt wieder ein paar Sachen erzählen.
Ja, das schnellste Sandplatzturnier der Welt so ungefähr. Ja. Schön. Ja, du. Hat Spaß gemacht.
Dito.
Wir hoffen euch auch und zum Thema Feedback und Kontaktmöglichkeiten haben wir diesmal zu Beginn der Sendung alles gesagt. Insofern bleibt uns nichts anderes, als euch ein sonniges Wochenende, einen sonnigen Start in die neue Woche zu wünschen. Bleibt gesund, spielt Tennis, schaut Tennis, habt Spaß und bleibt uns gewogen. Bis dahin alles Gute und tschüss.